Liebe Schwestern, liebe Brüder, ich bin ein klein bisschen aufgeregt im Unterschied zu gestern und vorgestern. Es ist eine andere Situation, aber ich habe mich auch darauf gefreut. Also als von außen gekommener stehe ich heute hier vor Ihnen, weil ich an der Gestaltung des Kurses Tiefgang Leben aus der Wurzel gestern und vorgestern beteiligt war. Da ging es um die Entstehung des Christentums aus dem Judentum heraus und dann gegen es. Judentum und Christentum sind unterschiedliche Religionen. Zwischen ihnen gibt es klare Grenzen. Die sind nicht zu verwischen, sondern zu respektieren. Und andererseits gibt es keine zwei Religionen, zwischen denen die Verbindung so eng ist, wie zwischen Christentum und Judentum. Und der entscheidende Punkt dafür ist der, dass der erste Teil unserer christlichen Bibel zuvor und zugleich bis heute jüdische Bibel, heilige Schrift von Jüdinnen und Juden war und ist. Und das ist keine Kleinigkeit. Damit, dass der erste Teil unserer christlichen Bibel zugleich die jüdische Bibel war und ist, ist in meinen Augen über die wichtigste theologische Frage, die es gibt, von vornherein entschieden, nämlich wer unser Gott ist. Gewiss der Schöpfer der Welt und damit auch der Gott aller Welt, aber ganz bestimmt kein Allerweltsgott, sondern von dieser Bibel her der Gott Israels, dem es gefallen hat, mit diesem Volk eine besondere Geschichte einzugehen, mit dem Bund angefangen mit Abraham und in dieser Geschichte diesem Volk die Treue zu halten. Und wir sollten auch wahrnehmen, dass das Volk seinerseits diesem Gott Treue bewahrt hat. Nun ist aber das christliche Reden von Gott ein trinitarisches Reden. Christinnen und Christen sprechen vom dreieinigen Gott. Und ist nicht gerade an dieser Stelle ein unüberbrückbarer Gegensatz? Ist damit der Gott, an den Christen glauben, doch ein anderer Gott? Das meinen bis heute viele. Und es ist gar nicht so lange her, dass in unserer Westfälischen Kirchenzeitung ein Artikel war über ein Seminar in Villigst, wo ein sehr bekannter Theologieprofessor für systematische Theologien verkündet hat, dass der Gott der Christen ein anderer ist als Gott der Juden, der das sehr wesentlich im trinitarischen Bekenntnis begründet sah. Ich will das anhand eines Bibeltextes, eines neutestamentlichen Textes, heute Vormittag mit Ihnen bedenken. Ein neutestamentlicher Text, aus dem deutlich werden kann, warum Christinnen und Christen, wenn sie von Gott sprechen, zugleich von Jesus und dem Heiligen Geist sprechen und das tun müssen und dabei doch keinen anderen Gott meinen als den einen, schon in der jüdischen bezeugten Gott, den Gott Israels. Und dafür habe ich den letzten Abschnitt aus dem Matthäusevangelium ausgewählt. Ich lese ihn in einer eigenen Übersetzung. Die 11 Schüler gingen nach Galiläa, zu dem Berg, den ihnen Jesus angewiesen hatte. Als sie Jesus erblickten, fielen sie vor ihm nieder. Sie zweifelten aber auch. Jesus trat heran und redete zu ihnen: Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Macht euch daher auf den Weg und lasst alle Völker mitlernen. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie, alles zu halten, was ich euch geboten habe. Seht doch, alle Tage bin ich bei euch, bis Zeit und Welt vollendet sind. Vorher, am Anfang dieses Kapitels 28 im Matthäus-Evangelium, war von Frauen am leeren Grab Jesu erzählt worden. Sie wurden von einem Engel aufgefordert, Jesu Schüler nach Galiläa zu schicken, wo ihnen Jesus begegnen werde. Anschließend treffen sie Jesus selbst, der ihnen denselben Auftrag erteilt. Nun also haben die 11 Schüler, wie es am Anfang heißt, sich aufgemacht und sind nach Galiläa gegangen. Eigentlich müssten es ja 12 sein. Aber einer, Judas, ist nicht mehr dabei. Auf alle Fälle werden diejenigen, die das Evangelium und Lesen hören, bei der Erwähnung der 11 Schüler an die 12 erinnert. Und die 12 ist ja keine zufällige Zahl. Überall, wo im Neuen Testament von den 12 die Rede ist, oder auch von 12 die Rede ist, wird damit an die 12 Stämme Israels erinnert. Das heißt, die so gezählten Schüler repräsentieren das Volk Israel. Als sie nun Jesus erblicken, der doch erst vor ganz kurzem an einem römischen Kreuz hingerichtet worden war, reagieren sie sehr widersprüchlich. Sie fallen vor ihm nieder, heißt es zunächst. Wenn einer, von dessen Tod sie wissen, den sie mitbekommen haben, dass er hingerichtet worden ist, und wenn der ihnen jetzt lebendig begegnet, dann ist das unbegreiflich. Widerspricht aller Erfahrung, die wir haben. Wenn wir einen Toten zu beklagen haben und vor uns haben, da kann man ihm zureden, wie man will, der steht nicht auf. Und hier haben sie erfahren, der ist tot und jetzt steht er ihnen vor ihnen. Unbegreiflich. Und wenn das doch so ist, dann muss Gott, der Schöpfer, sozusagen seine Finger im Spiel gehabt haben. Und dann gilt das Niederfallen diesem Gott als dem, der die Toten lebendig macht und der am Toten Jesu lebensschaffend gehandelt hat. Aber gleich anschließend, nachdem es heißt, sie fielen vor ihm nieder, heißt es nach der viel wahrscheinlicheren Übersetzung, in fast allen Übersetzungen steht, einige aber zweifelten. Aber viel wahrscheinlicher vom griechischen Text her ist die Übersetzung, sie zweifelten aber auch. Und das finde ich viel spannender. Die meisten haben natürlich geglaubt, die Kirchenväter haben dann sogar gesagt, nee, die haben, also einige Kirchenväter, die den Text ausgelegt haben, die haben natürlich alle 11 geglaubt, die von niedergefallen sind, gezweifelt haben, welche, die waren irgendwo dabei. Aber davon steht im Matthäus-Evangelium nichts drin. Und wenn da nur einige gezweifelt haben, möchte man selber natürlich gerne zu denen gehören, die nicht zweifeln und fühlt sich dann sozusagen ganz dumm und blöd, wenn man vielleicht doch ein bisschen Zweifel hat und dann zu den anderen gehört. Es ist ja eine ähnliche Geschichte in Johannes mit dem ungläubigen, sogenannten ungläubigen Thomas, dem zweifelnden Thomas. Und da hat mal ein Exeget oder ein Ausleger dieser Stelle, ein Mensch, den ich sonst überhaupt nicht schätze, aus den 30er Jahren, hat er zu der Stelle wirklich was Tolles gesagt. Der hat gesagt, und die anderen Jünger, so die übliche Übersetzung ist, gehen jetzt nicht mit Büchse und Saufeder auf die Wildschweinjagd oder so, wie man auf die Wildschweinjagd geht, auf diesen Thomas los und bestürmen ihn, du musst aber glauben. Nein. Das ist nicht ihr Job sozusagen. Ihr Job ist nur das Zeugnis. Wir haben den Herrn gesehen. Das haben sie gesagt und damit ist gut. Dass Glauben entsteht, das liegt nicht in ihrer Hand. Das ist nicht ihre Aufgabe. Das ist allein sozusagen Sache Jesu selber. Er muss sich als Lebendiger in seinem Wort dann schon als evident erweisen und darauf kann man setzen. Und darum finde ich das hier so toll und kann das hier zusammensehen, dass sie einerseits niederfallen, aber zugleich auch zweifeln. Das ist da eigentlich auch viel stärker unsere Erfahrung, als wenn man das so aufteilt. Und es ist da auch tröstlich, dass man, wenn man selber zweifelt hat oder andere zweifeln sieht, es nicht unsere Aufgabe ist, die zu bestürmen und sich selbst ein schlechtes Gewissen zu machen. Man darf das zulassen und man darf aber noch viel mehr drauf vertrauen, dass es sich da auch wieder gibt und dass man trotzdem wieder zu Gewissheiten kommt. Und das erzählt dann diese Geschichte ja auch weiter. Gut. Einige aber zweifelten. Jesus begegnet ihnen ja anders als vor seinem Tod. Es ist ja nicht so, wie es vorher war. Sie können ihn auch nicht an die Hand nehmen und anderen zeigen und sagen, hallo, hier ist unser Messias, könnt ihr sehen, beweis mal jetzt. Nein, so geht das nicht, das können sie nicht tun. Sie werden anschließend nichts als seine Worte haben. Worte, die er jetzt sagt und zuvor zu ihm gesprochene Worte, auf die Jesus ja auch hier verweist. Und auf diese Worte können sie sich einlassen. Und wenn sie dann merken, dass man sich auf diese Worte auch verlassen kann, dass sie tragen, dann wird sich auch immer wieder gegen allen Zweifel Gewissheit einstellen, wird der Zweifel überwunden. Denn was für Worte sind das, die Jesus hier spricht? Gleich der erste Satz, was für ein Hammer. Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Macht. Im griechischen Text steht da das Wort Exousia. Lateinisch, von einigen von Ihnen können vielleicht Latein, entspricht das Wort Potestas. Und das war zu der Zeit ein hochpolitisches Wort. Das Exousia, was hier steht, ist die griechische Entsprechung. Potestas. Und diese Potestas, diese Macht, hatte zu der Zeit alle Macht, wie er meinte, der Kaiser in Rom. Er übte sie aus und diejenigen, die er mit einem Mandat beauftragt hatte. Und hier stellt sich nun einer hin, der gerade erst an einem römischen Kreuz Opfer dieser kaiserlichen Macht geworden ist und bestreitet dem Kaiser die Macht und beansprucht sie selbst. Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Nicht der so offensichtlichen Gewalt mit ihren zahlreichen, starken und so schlagkräftigen Legionen gehört die Macht, sondern diesem Opfer der Gewalt, weil Gott in dessen Auferweckung sein Schöpferwort gesprochen hat. Und deshalb kann dann Jesus anschließend seine Schüler auffordern, macht euch auf den Weg. Geht nicht zurück ins alte Leben, ihr habt eine Aufgabe. Macht euch auf den Weg. Sie sollen seine Boten sein. Sie sollen denen, dem alle Macht gehört, unter den Völkern verkünden. Jesus schickt hier seine Schüler, die Repräsentanten Israels, zu den anderen Völkern der Welt. Also auch hier gilt die biblische Unterscheidung zwischen dem Volk Israel und den Völkern. Wenn in der Bibel von den Völkern die Rede ist, ist da nicht Israel einbeschlossen, sondern sind das die anderen Völker im Unterschied zu Israel. Also Jesus schickt hier seine Schüler als Repräsentanten Israels zu den Völkern der Welt. Was sollen sie mit denen machen? An dieser Stelle finde ich die Übersetzung in der Bibel in gerechter Sprache geradezu genial. Und darum habe ich sie übernommen. Gängig ist ja die Übersetzung, die wir vielleicht alle fest in den Ohren haben, macht zu Jüngern alle Völker. Das finde ich hochproblematisch. Das klingt so wie, kascht sie euch. Das ist übrigens nicht die Übersetzung von Luther. Und jetzt in der neuen Luther-Revision, die vor 2 Wochen erschienen ist, steht das auch nicht mehr drin. Da ist man zurückgekehrt zu dem, wie Luther selber übersetzt hat. Nämlich Luther hat übersetzt, lehret alle Völker. In der Bibel in gerechter Sprache, so wie ich es vorher vorgetragen habe, in meiner Übersetzung heißt es, und das finde ich noch viel schöner und auch treffender, lasst alle Völker mitlernen. Denn diese Übersetzung entspricht sehr, sehr genau dem griechischen Text. Außerdem, diejenigen, die das tun sollen, sind ja selbst als Schüler bezeichnet worden. Jetzt werden Sie wieder von dem, was Sie so gewohnt sind zu hören, einwenden können, wieso Schüler? Das sind doch Jünger. Die Übersetzung Jünger ist durch Luther reingekommen. Das heißt, die gab es in einigen deutschen Übersetzungen auch schon vorher. Bei uns ist das Wort Jünger sozusagen verfestigt geworden zu einem Verständnis, das meint sozusagen die spezifische Nachfolgegruppe Jesu. Und das ist weder das, was im Neuen Testament mit dem dort gebrauchten Wort gesagt wird, noch das, was Luther mit der Übersetzung Jünger gemeint hat. Im Griechischen steht das Wort Mathetes, das heißt einfach Schüler, und kommt von Mantano, lernen. Und entsprechend ist Jesus als Didaskalos, als Lehrer bezeichnet. Warum hat dann Luther mit Jünger und Meister übersetzt? Ganz einfach. Seit wann gibt es eigentlich in deutschen Landen flächendeckendes Schulwesen? Seit dem 19. Jahrhundert. Zu Luthers Zeiten war Schule etwas relativ Seltenes. Also Schüler und Lehrer waren nicht so verbreitet. Aber was es in deutschen Landen zu seiner Zeit flächendeckend gab, als einen sozialen Ort, wo man lernte, war das Handwerk. Und was heute Azubi ist und zu meiner Kindheit noch Lehrling hieß, hieß zu Luthers Zeiten Jünger. Also hat er das sozusagen fürs Volk verständlich machen wollen, als wohl auch ein Ort des Lernens ist, Meister und Jünger. Dass sich inzwischen das mit dem Jünger vollkommen verändert hat, finde ich es seltsam, wenn immer noch mit Jünger übersetzt wird, weil das andere Vorstellungen hervorruft, als da steht. Es sind Schüler, es geht wirklich um das Lernen. Und das zeigt sich auch in der Apostelgeschichte, dass Schüler die Selbstbezeichnung dieser Gemeinden, die sich auf Jesus bezogen, gewesen ist. Und damit ist auch was ganz Wesentliches gesagt, nämlich dass wer Schüler Jesu ist, nicht auslernt. In der Schule Jesu lernt man nicht aus. Da bleibt man immer Schüler. Aber nun sollen die Schüler auch lehren. Und das erfüllt ich auch sehr an meine eigene Erfahrung. Ich habe ja nun einige Jahrzehnte in meinem Leben als theologischer Lehrer lehren müssen, habe aber sehr stark am eigenen Leib erfahren, dass ich immer weiter lernen muss. Also ich werde nun nächstes Jahr schon 75 Jahre und das Lernen hört nicht auf. Sondern es muss immer weitergehen. Und wie kann man denn als immer noch weiter Lernender und Lernen müssender anders lehren, als dass man die man zu lehren hat, mitlernen lässt in dem, was man selber lernt? Und das haut auch genau sprachlich hier hin. Also ich hatte gesagt, Schüler heißt, Sie können das auch im Griechischen jetzt klanglich hören, dass die Schüler heißen im Plural Mathetai. Und das, was ersetzt worden ist mit lehret oder mit macht zu Jüngern, heißt Mathetäusate. Also Sie können das wirklich, es ist ein gleicher Klang. Mathetai, die Mathetai sollen Mathetäusai lehren. Also mitlernen lassen. Das finde ich einen unheimlich schönen Gesichtspunkt, den ich auch hilfreich finde. Und was sollen nun die Schüler Jesu die Menschen aus der Völkerwelt lehren? Alles zu halten, was ich euch geboten habe. Das steht nun am Ende des Matthäusevangeliums. Und für diejenigen, die das Matthäusevangelium lesen und hören und jetzt bis hierhin gelesen und gehört haben und also zum Ende gekommen sind, ja, was heißt das denn dann für sie? Das heißt ganz klar, nach dieser Anweisung, sie sollen alles lernen oder lehren, was Jesus ihnen geboten hat. Jetzt müssen sie wieder anfangen, das Matthäusevangelium von vorne zu lesen. Dann kriegen sie mit, was Jesus seinen Schülern geboten hat. Auch darin zeigt sich, dass das Lernen nicht aufhört. Wenn man eben da zu Ende gekommen ist, dann fängt man wieder von vorne an und wird merken, dass man bei dem neuen Lesen wieder auch Neues entdeckt, weil man schon hinten vielleicht ein bisschen was verstanden hat und jetzt mit diesem Verständnis vielleicht ein klein bisschen mehr beim nächsten Mal versteht. Also wenn man das liest, erfährt man, was Jesus seinen Schülern geboten hat, und zwar besonders in der Bergpredigt. Und ganz am Schluss des Predigttextes steht die Verheißung, seht doch, alle Tage bin ich bei euch, bis Zeit und Welt vollendet sind. Eben der wird ihnen beistehen, dem gegen allen Augenschein doch alle Macht gehört. Und zwischen diesen beiden Aufforderungen, die Völker mitlernen zu lassen und sie das von Jesus Gebotene zu lehren, steht nur noch eine weitere. tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. An anderen Stellen im Neuen Testament ist vom Taufen auf den Namen Jesu die Rede oder im Namen Jesu. Diese Wendung auf den Namen jemandes etwas tun oder im Namen jemanden etwas tun, kommt in der Antike wahrscheinlich daher, dass demjenigen, der in dieser Wendung mit Namen genannt wird, aufs Konto geschrieben wird, gut geschrieben wird. Wer also auf den Namen Jesu getauft wird, wird sozusagen Jesus aufs Konto geschrieben, gehört zu seinem Guthaben. Also gehört zu ihm, ja geradezu gehört ihm. Die Taufe war von ganz früh an Aufnahmeritus in die sich an Jesus orientierende Gemeinde. Und das war ja zunächst eine innerjüdische Gruppe. Und das unterschied diese Jüdinnen und Juden von anderen in Israel, dass sie eben Jesus zugehörig waren. Und das kam durch die Taufe zu handgreiflichem Ausdruck. Im Predigtext vom Ende des Matthäusevangeliums kommen nun die Menschen aus der Völkerwelt in den Blick, die den einen Gott, den Gott Israels, noch gar nicht kennen. Und da heißt es nun, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Diese Formulierung ist uns so vertraut, dass wir überhaupt nicht merken, wie auffällig und eigentlich seltsam sie ist. Ich muss gestehen, ich habe dafür auch sehr, sehr, sehr lange gebraucht, bis mir das aufgefallen ist. Denn hier wird von einem Namen gesprochen. In der anderen Wendung tauft sie auf den Namen Jesu. Ist völlig klar und verständlich. Der Name wird auch gleich genannt, Jesus. Und hier wird von einem Namen gesprochen, aber dann wird überhaupt kein Name genannt. Denn Vater, Sohn und Geist sind doch keine Namen. Das sind ja begriffliche Bezeichnungen. Aber offenbar geht es hier doch um Gott. Und das ist ein ganz eigenartiger, ganz bestimmter Zusammenhang. Es geht um Gott. Es wird von einem Namen gesprochen. Aber dann wird kein Name genannt, sondern was eigentlich als Name genannt werden müsste, wird umschreibend anders ausgeführt. Und dieser Zusammenhang erklärt sich nur aus der jüdischen Tradition, nämlich der Tradition, dass der in der Bibel bezeugte Gott zwar einen Namen hat, dieser Name aber nicht ausgesprochen, sondern umschrieben wird. Namen haben ja die Funktion, Exemplare derselben Gattung voneinander zu unterscheiden. Würde man Gott mit seinem Namen bezeichnen, täte man ja so, als müsste man ihn von anderen Göttern unterscheiden, als gäbe es andere Götter. Aber Gott ist ja nur der eine. Und deshalb wird der Name Gottes im Judentum schon lange vor Jesu Zeit nicht mehr ausgesprochen, sondern umschrieben. In der heutigen Lutherbibel ist das im Alten Testament und nur im Alten Testament so aufgenommen, wo der hebräische Text die vier Konsonanten des Gottesnamens hat, steht bei Luther die Umschreibung Herr. Aber mit großen Buchstaben, mit vier großen Buchstaben geschrieben. Und die vier großen Buchstaben hat Luther also setzen lassen, um deutlich zu machen, es geht hier nicht um irgendeinen Herrn, auch nicht um Herr als Begriff, sondern um die Umschreibung des Gottesnamens. Wenn im Predigtext also vom Taufen auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes gesprochen wird, ist zunächst klar, dass es um den einen Gott, Israels Gott, den Schöpfer der Welt geht. Ihm werden durch die Taufe Menschen aus der Völkerwelt zugeeignet. Aber warum wird hier der Name Gottes mit der Vater und der Sohn und der Heilige Geist umschrieben? Gott als Vater kennen Jesus und die Evangelisten aus ihrer jüdischen Bibel, die wir Christenmenschen als Altes Testament haben. So wird etwa im Prophetenbuch Jesaja an Gott appelliert in einer Notsituation, du bist doch unser Vater. Und damit wird Gott als jemand angerufen, zu dem man ganz eng gehört. Er wird angerufen als Beschützer, bei dem man Hilfe und Geborgenheit sucht. Er kann doch gar nicht anders sein als barmherzig. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Ewige über die, die Ehrfurcht vor ihm haben. Psalm 103. Dass das Bild des Vaters taugt, deutlich zu machen, wer und wie Gott ist, und dann auch Vater als Umschreibung des Namens Gottes sein kann, lässt sich also verstehen. Aber warum folgen im Predigttext auf die Bezeichnung Gottes als Vater oder als Umschreibung des Namens Gottes nach dem Vater noch der Sohn und der Heilige Geist? Nun, die 11 Schüler werden ja hier als Repräsentanten Israels zu den Menschen der Völkerwelt geschickt, die den einen Gott, Israels Gott, noch nicht kennenlernen, sondern kennenlernen sollen. Sie lernen ihn kennen, indem ihnen von Jesus erzählt wird, indem ihnen Jesus verkündigt wird. Und dabei ist vorausgesetzt, dass in dem, was Jesus gesagt und getan hat, auch in dem, was er erlitt, kein Geringerer als Gott selbst begegnet. Wurde eben Gott als Vater bezeichnet, so jetzt Jesus als Sohn. Auch das ist in der Bibel vorgegeben. In ihr ist Israel als Ganzes Sohn Gottes. Und es ist der König Sohn Gottes und dann der Messias als Einzelperson. Das Bild vom Sohn bringt eine besonders enge Beziehung zu Gott als Vater zum Ausdruck. Aber auch eine Beauftragung. Israel als Sohn Gottes in der jüdischen Bibel, und also im Alten Testament und in der jüdischen Tradition, und dann der Messias im Besonderen, ist beauftragt, Licht für die Völker zu sein, Zeuge des einen Gottes für die Welt. Und genau so hat ja auch die Verkündigung von Jesus gewirkt. Durch sie sind unsere Vorfahren, die an Wotan, Thor und Freya und weiß was alles noch von wem geglaubt haben, durch diese Verkündigung von Jesus zum Glauben an den einen Gott gekommen. Und so auch seine Kinder, seine Söhne und Töchter geworden. Kinder Gottes, Söhne und Töchter Gottes werden die Mitglieder der Gemeinde schon im Neuen Testament genannt. Weil es also um uns, um Menschen aus der Völkerwelt geht, die nicht zum Volk Israel gehören und die Israels Gott als den einen Gott durch Jesus kennengelernt haben, können wir es verstehen, dass in der Umschreibung des Namens Gottes nach dem Vater der Sohn genannt wird. Aber warum dann noch der Heilige Geist? Nun, ich hatte schon gesagt, dass der Sohn, Jesus als der Messias, nach seinem Tod am Kreuz weder von seinen Schülern noch gar von uns an die Hand genommen und vorgewiesen werden kann. Nach Ostern ist er in anderer Weise da als vor Ostern. Er ist da im Wort, das ihn als lebendig, als gegenwärtig und wirksam verkündigt. Dass es sich bei dieser Verkündigung jedoch keineswegs um nichts als Worte handelt, dass diese Verkündigung Kraft hat, wirkt und wirksam ist, das bringt die Rede vom Heiligen Geist zum Ausdruck. Das leuchtet bei uns im Deutschen bei dem Wort Geist nicht unmittelbar ein. Im Deutschen denkt man ja bei dem Wort Geist zuerst an Gespenst oder an Intellekt, das Oberstübchen. Und so unterscheiden wir ja auch Handarbeiter und Geistesarbeiter. Ich etwa gelte ja als Geistesarbeiter, obwohl ich ganz viel mit der Hand schreibe. Bei den Worten, die im Hebräischen und Griechischen für unser Wort Geist stehen, ist das völlig anders. Da ist die erste Bedeutung Wind. Und von daher dann geht es bei diesem Wort um Kraft, um Energie. dass Worte Kraft haben, dass die Verkündigung von Jesus wirkt, dass Menschen darauf ihr Vertrauen setzen, das liegt nicht in der Hand derer, die verkündigen. Das wird der Kraft, der Ruach, dem Pneuma, dem Wind meinetwegen, der aber kräftig wirkt, Gottes zugetraut. Und deshalb ist vom Heiligen Geist die Rede. Denn heilig ist das, was zu Gott gehört. Und Gott ist nach der Bibel ja der Heilige schlechthin. Haben wir, glaube ich, vorher auch gesungen. Du bist heilig. Deshalb also reden wir als Christenmenschen, so würde ich jedenfalls sagen, vom Neuen Testament her, vom dreieinigen Gott und meinen damit doch keinen anderen als den schon in der jüdischen Bibel bezeugten einen Gott, den Gott Israels, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Deshalb, weil wir mit unseren Vorfahren als Menschen aus der Völkerwelt zu diesem einen Gott durch die Verkündigung von Jesus, Kraft des Heiligen Geistes, gekommen sind. Wir beten zu diesem Gott in Klage, Bitte und Fürbitte. Wir loben ihn und wir danken ihm als dem Vater durch den Sohn, Kraft des Heiligen Geistes. Amen.
Lieber Vater im Himmel, ich danke dir von Herzen für Herrn und Frau Wengst. Danke, dass sie deine Schüler sind, die dir vertrauen. Danke, dass sie uns Anteil gegeben haben an dem, was uns gemeinsam verbindet, in dir, Jesus. Und Herr, wir wollen sie segnen. Wollen dich bitten, dass dein guter, heiliger und heilsamer Wille an ihnen weiterhin offenbar wird. Wir bitten dich, dass du deine Heilung auf Frau Wengst legst, dass sie auch körperlich deine Güte vollkommen erfährt. Ich bitte dich um deine Vollmacht in all den Diensten, die Herr Wengst so engagiert und fröhlich tut, dass er sie tut in Vollmacht. Herr, wir sind miteinander auf deinen Geist angewiesen, der unser Wort kräftig macht. Und darum bitte ich dich. Amen.
Amen. Amen.
Und der Herr segne uns und sein Volk, Israel. Er erhebe sein Angesicht auf uns und auf dieses Volk seiner Erwählung. Und er lasse sein Angesicht leuchten über uns und dieses Volk, aus dessen Wurzel wir leben. Und schenke uns allen seinen Shalom, seinen Frieden. Amen. Eine gesegnete Woche.